Lieben, unser Predigtext heute ist sicherlich ein bekannter, der Missionsbefehl, so wird er in der Lutherbibel gern überschrieben. Der Zusammenhang ist die Ostergeschichte. Genau genommen erzählt Matthäus von den Frauen am Grab, wie sie erst dem Engel begegnen, den sie aber nicht so richtig deuten können, und wie sie dann dem Auferstandenen selbst begegnen. Und in beiden Geschichten geschieht es, dass sowohl der Engel als auch Jesus selbst sie nach Galiläa schicken. Sie sagen beide, geht nach Galiläa, schickt die Jünger nach Galiläa. Und das ist für die Frauen eine nicht so gute Geschichte. Also im Jahr 2021 kämpfen Frauen, ich finde mit guten Gründen, um Gleichberechtigkeit, Gleichberechtigung, Wortfindungsstörung, um Gleichberechtigung. Damals war es so, dass es so eine Art von Gerechtigkeit gar nicht gab, also überhaupt nicht gab. Das war ja vor dem Mittelalter. Und dass das Zeugnis einer Frau für besonders ernst genommen wurde, war sehr fraglich. Und dass man sich von einer Frau rumschicken lässt, angeblich soll es so gewesen sein, dass schon früher im Judentum, so wie in manchen alten Kulturen, zu Hause die Frau das Sagen gehabt haben soll. Ob das so ist, weiß ich nicht. Aber dass die Jünger sich von den Frauen, die am Grab waren, irgendwo hin kommandieren lassen wollten, ist sicher nicht der Fall. Und dass sie ihnen gern geglaubt haben, ist sicherlich auch nicht der Fall. Diese ganze Geschichte ist so unglaubwürdig, dass sie uns heute schon wiederum als Erweis der Glaubwürdigkeit der Ostergeschichte gelten kann. Denn niemand, der bei Verstand ist, hätte die Auferstehung erst den Frauen anvertraut, aber Gott hat es so getan und obwohl das so war, hat sich diese Geschichte ausgebreitet. Aber es ist ein Nebenaspekt dieser Geschichte. Galiläa war damals ein Gebiet, in das ein frommer Mensch nicht so gern ging. Es war heidnisches Land. Dorthin gingen Juden ungern, genauso wie nach Samaria. Dorther stammte Jesus und dorthin schickte sowohl der Engel als auch der Auferstandene selbst seine Jünger. Dorthin sollten sie gehen und es wurde zweimal gesagt und auch das sagt uns etwas über uns selbst und über die Jünger damals. Denn schon damals war es so, dass sich Christen nicht so gern bewegten. In unserer Gemeinde muss man sagen, wir haben eine gewisse Affinität zur Veränderung, aber auch nur eine gewisse Affinität zur Veränderung. Es ist schon so, dass wir Christen es auch mögen, ich übrigens auch, wenn wir unseren Platz kennen. Ich weiß nicht, ob euch das mal aufgefallen ist, wahrscheinlich nicht, deswegen sage ich es euch. Ich sitze gern da. Ich weiß auch, dass ihr dort gern sitzt, Liebe Bina, lieber Jürgen, wenn ich euch suche in der Kirche, weiß ich, wo ich zu suchen habe. Und doch, Hans, dass die vor euch sitzen, weiß ich auch. Und dass Volker Seresse da nicht sitzt, liegt nur daran, dass ihr da jetzt sitzt. Sonst würde er mit seiner Familie gern da vorne sitzen. Wir kennen gern unseren Platz. Karl. Und ich sitze da heute Morgen nur nicht, weil mein Stuhl da nicht steht. Und ich zu faul war, ihn mir da hinzustellen. Deswegen habe ich mich da drüben hingesetzt, sonst sitze ich ja da. Und dass Jesus seine Jünger losschickt und sagt, geht woanders hin, wo ihr es noch nicht kennt, wo es nicht so schön ist, vermutlich, dass er das zweimal sagen muss, hat einen Grund. Denn erstens bewegen sich die Christen schon immer nicht so wahnsinnig gern, warum auch immer. Und zum Zweiten ist es so, dass es darüber hinaus auch eine gewisse Widerständigkeit, Begriffsstutzigkeit bei den Jüngern gibt. Das könnt ihr in der Bibel nachlesen. Die waren nicht die hellste Kerze auf der Torte. Das muss man leider sagen. Sie haben nicht immer gleich verstanden, was Jesus gemeint hat, was er gesagt hat, wie er es gesagt hat, warum er es gesagt hat. Manche Sachen hat er dreimal oder öfter wiederholt, bis sie endlich diese Sache klar hatten. Zweimal sagt er, nach Galiläa. Und in unserer Geschichte steckt also schon in den ersten Sätzen eine Glaubensleistung, die ich überlesen habe, weil ich aber in diesem Fall, das versuche ich immer zu tun, aber ich schaffe es nicht immer, mit 2 Wochen Vorlauf die Predigtvorbereitung gemacht habe, hatte ich Zeit, da noch hinzukommen. Das ist für mich immer ein guter Umstand. Ich hatte also Zeit, es sacken zu lassen, und irgendwann dachte ich, klar, die sind einen Glaubensweg gegangen. Denn erstens mussten sie überwinden, dass die Frauen ihnen das gesagt haben, und zweitens mussten sie in diese Fremde gehen. Als sie also in Galiläa waren, und das ist der erste Satz, aber die 11 Jünger gingen nach Galiläa auf den Berg, wohin Jesus sie beschieden hatte, das kam bei mir erst so an wie, na klar, bis ich verstanden habe, das ist so ein Glaubensweg gewesen im Verborgenen, wie er mir total entspricht. Das ist völlig meine Wirklichkeit. Manchmal muss ich für die kleinsten Dinge, die Gott gern möchte, Glauben aufbringen. Vertrauen. Auch Gehorsam. Erstens Vertrauen, wenn es darum geht, anderen zu glauben. Damit tue ich mich wirklich schwer. Ich bin ein Klugscheißer. Ich gebe es zu, ich weiß das. Ich weiß es gern selbst besser. Deswegen gucke ich YouTube-Filme. Das ist für mich die optimale Form zu lernen. Da ist kein Mensch, der mir sagt, Lars, so macht man das besser. Ich möchte nicht, dass in meiner Werkstatt jemand steht, und selbst wenn es ein Handwerksmeister wäre, der sagt, falsch, 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 anders machen, falsch. Ich gucke mir das lieber bei YouTube an. Weil da ist kein Mensch, der es mir direkt sagt, sondern nur so ein Filmchen. Und dann kann ich in meine Werkstatt gehen und es besser wissen als vorher. Wenn also jetzt jemand zu mir käme, und sei es auch mein wirklich geliebter Kollege Lutz, und mir sagt, Lars, ehrlich, war keine gute Idee. Ich habe einen besseren Plan als vorher. Dann werde ich vermutlich ein bisschen verspannt lächeln und sagen, gut. Aber ich weiß, dass es mir schwerfällt, anzunehmen, wenn andere es besser wissen als ich. Und das haben die Jünger hier hinbekommen. Sie haben es angenommen. Und das ist der erste Augenblick des Lernens, finde ich, für uns als Gemeinde, uns zu fragen, ob andere das besser wissen als wir. Das finde ich im internationalen Vergleich nicht immer leicht anzunehmen. Ich weiß nicht, ob du das tust, dass du dir auf YouTube oder anderswo digitale Medien anschaust von Gemeinden, die es besser machen als wir. Ich tue das. Ich tue es aber echt ungern. Ich gehe auch ungern auf Kongresse. Selbst wenn da die coolsten Leute reden und tolle Musik und Lichtshow und alles Mögliche, wenn ich dahin fahre, fahre ich dahin, um mich demütigen zu lassen, weil ich mir von Leuten, die es besser machen, sagen lasse, wie sie es machen und dabei erkenne, wir sind echt mäßig. Im weltweiten Vergleich sind wir eine Pimpelgemeinde, auch wenn es sich hier irgendwie ganz toll anfühlt, wenn wir 200 Leute sind, aber, also heute Morgen ja noch nicht, aber wir sind eine Pimpelgemeinde. Im weltweiten Vergleich. Überall treffen sich die Christen zu Tausenden, bei uns, wenn es gut geht, mal zu Hunderten. Andere machen es besser. Sie wissen es klarer. Sie sehen es deutlicher als wir. Und wir sind echt gut beraten, dahin zu hören als Christen. Die Jünger haben es an diesem Tag getan. Ein Schritt der Demut raus aus ihrer Komfortzone in eine Veränderung, in eine Gegend, die sie nicht selbst gewählt hatten. Sie wollten das, glaube ich, nicht so gern. Sie haben sich aber an diesem Tag auf den Weg gemacht und diesen ersten Schritt nach Galiläa haben sie getan. Für die Galiläer unter ihnen, es waren nämlich welche davon, Galiläa, Petrus und Andreas, Jakobus und Johannes, war das ein Weg zurück in ihre eigentlich nicht so fromme Heimat. Und für die anderen ganz direkt aus ihrer Komfortzone. Und vielleicht, ich weiß es nicht, das steht da nicht, aber sie kommen da an auf einem Berg, vielleicht ein bisschen jappend, so wie ich, nicht so super fit körperlich, dass man so denkt, auch wenn man bergauf gegangen ist, dann jappelt man schon so ein bisschen hinter seiner Maske oder auch ohne. Vielleicht dachten sie, als sie angekommen sind und etwas gegessen und getrunken hatten, das wäre es jetzt bereits. Jetzt haben sie ihren Glaubensweg geschafft. Jetzt haben sie das große Abenteuer bestanden. Aber das trifft so nicht zu. Denn an diesem Tag, und das müssen wir leider feststellen, weil das für uns am Ende dieser Predigt eine nicht so angenehme Situation sein wird, darauf bereite ich euch jetzt seelisch vor. Am Ende wird sich zeigen, dass sie einen so eklatanten Mangel an Vorstellungskraft haben, dass man es mit Worten kaum fassen kann. Gott hat so viel größere Pläne, als wir uns vorstellen in unserer kleinen Kieler Pimpelgemeindenwelt, dass das Vorstellungsvermögen der Jünger damals sicherlich um ein paar tausend Prozent gesprengt hat. Und sie waren schon einen Weg gegangen in das nicht so bequeme, nicht so schöne. In meiner Welt vielleicht die Berufung in eine Gemeinde in Ostdeutschland mit 9 Predigtstätten auf 12 Dörfern. Dinge, die man nicht so gern tut, versteht ihr? Wo man nicht so gern hin will. Ich träume da auch nicht von. Gott hat an diesem Tag viel größere Pläne mit ihnen vor, als sie es geglaubt haben. Und als sie ihn sahen, wir sind schon bei Vers 2, fielen sie vor ihm nieder, steht dort, und einige zweifelten. Das Treffen mit Jesus, so ist mir aufgefallen, geht durch verschiedene Phasen. Ich habe 4 identifiziert. Und die erste ist, dass sie ihn von Ferne sehen. Sie sind dem Auferstandenen zu diesem Zeitpunkt noch nicht selbst begegnet. Sie kommen also aus einer ähnlichen Situation wie die meisten von uns. Keine optische Erscheinung Jesu. Ich betone das deshalb, weil das nicht allen Menschen gleichermaßen so geht. Es gibt durchaus Menschen, die haben Visionen. Wenn du welche hast, äußere das nicht überall auf der Welt, denn der Weg in die Psychiatrie ist manchmal auch über solche Äußerungen geschehen, dass man so gesagt hat, ich sehe da so, und dann hat jemand besorgt irgendwo angerufen. Aber es gibt durchaus Menschen, die haben auch in ihrer Seele Erscheinungen Jesu gesehen. Das hat es gegeben. Und ich rede das nicht schlecht, wirklich nicht. Aber an diesem Tag sehen sie alle Jesus tatsächlich leibhaftig erscheinen, und sein Anblick weckt das, was er bei allen Menschen weltweit weckt. Ach, das Reden über Jesus weckt bei allen Menschen weltweit im Wesentlichen 2 große Reaktionen. Das eine ist Glauben, das andere ist Zweifel. Und dann gibt es so gemischte Formen, aber manche von uns haben sofort, als sie von Jesus gehört haben, geglaubt. Ich gehöre zu denen. Ich hatte wenig Zweifel an dieser Sache. Ich bin sonst so ein nüchtern denkender Mensch, aber in der Glaubensfrage musste man mich nicht lange überzeugen. Das habe ich mir angehört als Jugendlicher und habe gedacht, klingt gut. Ist für mich total plausibel. Ich habe sowieso gebetet, also passt. Passt total in mein Weltbild. Vielleicht gehörst du zu denen. Mal Handzeichen. Gibt es noch andere im Raum, bei denen das auch so war? Wenn du zu Hause jetzt die Hand hebst, können wir das nicht sehen. Aber trotzdem schön, dass du es getan hast. Also ein paar sind hier so 5. Und dann gibt es die, die zweifeln, die von Anfang an sagen, wie Mentalist Patrick Jane, eher nicht. Gott, vielleicht noch irgend so ein höheres Wesen, aber ein auferstandener Sohn, Und selbst die Jünger, die dabei waren, haben das so gefühlt. Wenn du also so gefühlt hast oder noch fühlst, bist du in bester Gesellschaft, mach dir keine Sorgen. Das gehört auch zu der Frage, ob wir überhaupt glauben können, dazu. Unsere Zeit heute scheint dem Zweifel übrigens mehr Raum zu geben als dem Glauben. Auch wenn der Glaube eigentlich so begehrt ist wie lange nicht. Es gibt eigentlich sehr viele Menschen, die gern glauben wollen. Trotzdem scheint es so, als würde die Kultur, in der wir leben, im Moment eine zweifelnde sein. Selbst die Kirche ist eine Zweifelnde und fragt sich, ob sie noch so sein kann, wie sie war und ob das alles richtig war oder eher alles falsch, gleich alles falsch. Und die gesamte Umgebung, in der wir leben, finde ich, lässt dem Zweifel viel Raum. Insofern kann man heute seinen Zweifel auch frei formulieren. Und übrigens, wir als Gemeinde tun das auch. Wir reden auch über unsere Zweifel. Solltest du also Zweifel haben, bist du gut dabei. Also, wir haben gelernt, sie haben Jesus gesehen, einige glauben, einige zweifeln. Alle aber, ausnahmslos alle, knie nieder. Ich habe das für einen Gänsehautmoment gehalten. Nicht für einen Gänsemoment. Was rede ich denn heute? Für einen Gänsehautmoment. Mir fiel ein, dass im Philipperbrief Kapitel 2 in einem großen Hymnus Paulus schreibt, alle Knie werden sich beugen, alle Zungen werden bekennen, dass Jesus der Herr ist, eines Tages. Wenn Jesus wiederkommt, werden sich alle Knie beugen. Und genau das passiert in diesem Moment. Wer Jesus direkt begegnet, wer mit dem Auferstandenen einen direkten Kontakt hat, wird davon ergriffen. Und zwar in einer Weise ergriffen, dass es eine Antwort erfordert. Sollte dir das noch nicht passiert sein, mach dir keine Sorgen, es wird noch geschehen. Denn allen Menschen auf dem gesamten Planeten wird es geschehen, steht in unserer Bibel. Und den Jüngern passiert es in diesem Moment, dass auch die, die nicht so sicher sind, ob er wirklich der Sohn Gottes ist, sofort niederknien. Es ist wie eine Macht, die über sie kommt. Wie etwas, was sie dazu bringt, auch wenn sie es noch nicht verstehen. Es gibt nur eine angemessene Reaktion auf Jesus. Und das ist Demut. Das ist, sich zu unterwerfen, anzuerkennen, wer er ist. Eine andere Möglichkeit gibt es eigentlich nicht, wenn man Gott begegnet. Denn so ist Gott. Übermächtig, bedeutsamer, größer als wir. Jemand, dem ich mich auch beugen möchte, weil ich anerkenne und sehe, dass er mein Schöpfer ist, der alles gemacht hat, der das Universum in der Hand hält tatsächlich. Übrigens wurde aus dieser knienden Haltung eine weltweite Bewegung, die auf den Knien begonnen hat und auf den Knien stattgefunden hat, über Jahrhunderte und Jahrtausende. Und dann tritt Jesus näher und die Jünger können das nur abwarten. Das ist etwas, was sie nicht in der Hand haben. Sie nähern sich Jesus nicht, er nähert sich ihnen. Ihre Haltung ist ganz klar, warten. Und warten, warten, noch nicht, warten und dann spricht Jesus. Es gibt Augenblicke, da rührt niemand einen Finger, da geht niemand einen Weg und wir sind gut beraten, das auch nicht zu tun, in manchen Augenblicken. Und das sind die Augenblicke, in denen Jesus da ist und uns etwas sagen möchte. Ich bin ein wirklich gern aktiver Mensch. Ich weiß gern schon, was ich tue. Ich entscheide mich gern schnell. Zu Hause in unserer Ehe sage ich immer als Erstes, was ich denke, was ich entscheide, was ich fühle. Ich bin immer der Erste. Habe ich lernen müssen, dass das nicht immer die beste Idee ist. Aber es ist so, es ist in mir drin. Ich möchte gern einen Plan haben, bevor Anreden haben. So bin ich. Das hier ist der Augenblick des Wartens. Auf den Knien. Gleich wird Jesus sprechen. Und vielleicht bist du in einer Situation, so wie wir alle, in der du dir wünschst, dass Jesus dir deinen Weg zeigt. In einer Situation, in der du den nächsten Schritt gern schon wissen würdest. Wo du gern schon eine Aussage hättest, eine Entscheidung, einen Weg, dann ist das jetzt für dich. Jesus wird schon sprechen. Er wird es sagen. Er wird es dir zeigen. Bis dahin warten. Der Pastor Rick Warren aus Saddleback in Kalifornien hat vor einiger Zeit bei Instagram gepostet, ich sage es ruhig auf Englisch, until God opens a door, I will praise him in the hallway. Bis Gott eine Tür öffnet, werde ich ihn im Flur loben. Bis Gott eine Tür öffnet, werde ich ihn im Flur loben. Das ist diese Situation. Sie warten, bis Jesus spricht. Und dann passiert es in einem Moment, der bei mir eine Filmszene vor meinem inneren Auge hat entstehen lassen, dass Jesus redet und ich träume mir Jesus gern zurecht. Ich träume ihn mir manchmal zurecht zu so einem liebevollen Hippie, so einem netten Typen, der so ganz gechillt, ganz nett, ganz süß und liebevoll daherkommt. Alles ist so schön und das Licht ist gut und ich bin ganz entspannt und er ist entspannt und wir sind alle entspannt. Und er säuselt irgendwie Trostworte, fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Und dann sagt Jesus, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Mein inneres Bild war, falls du das kennen solltest, Herr der Ringe, Galadriel spricht zu Sam und Frodo mit so einer verzerrten Stimme, alle werden mich lieben und verzweifeln. Eine schöne Frau, die sagt, alle werden mich lieben und verzweifeln. Ein Augenblick der Macht und des Schreckens. Und Jesus sagt hier, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Es ist ein Augenblick, in dem Jesus tatsächlich einmal, das hat er selten getan, in dem er mal genau sagt, wie es um ihn steht. Er hat alles in der Hand. Es gibt nichts im Universum, was Jesus nicht beherrscht. Das kommt in einer Zeit, in der wir Herrschaftsstrukturen nicht so gern haben. Wir in der Demokratie sowieso nicht. In der wir nicht so gern top-down denken wollen, sondern eher bottom-up. In der wir alle gleichberechtigt sind und alle das Gleiche zu sagen haben, mit guten Gründen. Auf menschlicher Ebene ist es auch richtig so, aus meiner Sicht. Da kommt Jesus daher und er reklamiert an diesem Tag nichts weniger als das. Es gibt nichts, es gibt niemanden, es gibt überhaupt gar keine Macht im gesamten Universum, die ihm gleich wäre. Ein einziges Mal sagt er es an dieser Stelle, er ist der Herr des Universums, Punkt. Und er stellt es auch nicht zur Diskussion. Und es ist in meinen Augen ein hochmühsamer Punkt in dieser Predigt, weil ich weiß, dass sicherlich einige im Raum sind oder zu Hause sind, die das gern diskutieren würden und ich finde, du hast recht, wenn du es diskutieren möchtest. Die Fragen, die du hast, sind schon von vielen gestellt worden und ich stimme auch zu, dass es kluge Fragen sind. Könnte es nicht auch andere geben? Wie ist es mit den anderen Religionen? Und so weiter und so weiter und so weiter. Aber ich stehe heute hier und vertrete einfach Jesu Anspruch, der sagt, er behauptet einfach mal als der gerade vom Tod Auferstandene, dass er Macht über alles hat. Seine Vollmacht wird alles Weitere, was gleich noch passiert, definieren. Seine Macht definiert, wer die Jünger sind und was sie tun. Das sind nicht sie, das sind auch nicht wir, die sich das alles aussuchen und sagen, ach, ich mache, was mir Spaß macht, sondern Jesus ist der, der das definiert. Die Kirche, wenn sie sich recht versteht, ist der Ort, der von Jesus definiert ist, als ein Ort zum Beispiel der Liebe, der Vergebung, ein Ort der Gnade, der bedingungslosen Annahme. Das sind Jesu Werte, das hat er gesagt. Das haben nicht wir erfunden. Des Trostes. Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich beim Namen gerufen, du bist mein. Das sind die Werte, für die Jesus gestanden hat. Und er reklamiert an diesem Tag, dass er die Werte setzt im Universum. Nicht nur auf diesem Planeten, aber auch auf diesem Planeten. Und er sagt dann zu seinen Jüngern, und ich nähere mich dem Ende. Ich bin aber noch nicht am Ende. Er sagt, deshalb, darum, geht und lehrt alle Völker, tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes, des Heiligen Geistes. Lehret sie halten alles, was ich euch befohlen habe, und siehe, ich bin bei euch alle Tage bis an der Weltende. Sollten die Jünger damals gedacht haben, dass Galiläa schon alles wäre, also die Reise ins Fremde, Mecklenburg-Vorpommern, nenne ich jetzt mal für meine Welt, dann war das nicht die Wahrheit. Sie haben sich komplett getäuscht. Sie dachten, auf diesem Berg hätten sie die Mühe, die es kostet, Jesus zu folgen, bereits voll durchkostet. Sie wären schon durch damit. Wenn du als jemand, die oder der innerhalb von Kiel sich vor unserem Umzug in die Petruskirche ganz gut gefühlt hat und Mühe hattest, hierher zu ziehen, gedacht hast, ach, der Umzug in die Wiek, jetzt habe ich mein Maß an innerer Bewegung für meinen Glauben auch durch. Wenn ich da meine Bank gefunden habe, bewege ich mich nicht mehr. Tut mir leid. Ich muss es dir heute sagen, das war ein Irrtum. Das war ein kolossaler Irrtum und für den stehe ich hier heute Morgen nicht. Und auch nicht, weil ich es mir gewünscht habe. Ich mag meinen Platz. Mein Platz ist gut zu mir. Ich sitze da gern. Und ich mag es auch, wenn unsere Gemeinde Phasen der Bewegungslosigkeit hat, wo wir nichts tun. Die Pandemie war sehr erholsam, finde ich. Aber ehrlich, das ist nicht Jesu Wahrheit. Jesu Wahrheit ist, es gibt auf dem gesamten Planeten, und das sind schon ein paar Menschen, nicht einen Menschen, der ihm egal ist. Und er akzeptiert es nicht, er will es nicht, er wünscht es nicht, dass es so bleibt, dass irgendein einziges Maasai-Mädchen in Tansania, ein Kind in Uganda oder Ruanda, in Indien, Pakistan, Afghanistan, Syrien oder sonst wo auf der Welt, wo es gerade nicht so schön ist, nicht erfährt, dass es Trost und Vergebung gibt. Er akzeptiert es nicht. Er will es nicht. Und er lässt uns auf unserem Platz nun mal leider keine Ruhe. Er sagt seinen Jüngern, vergesst Galiläa. Ich rede von der gesamten Welt, von Island, einem trostlosen Ort mit Stockfisch. Das war für die Jünger nicht der Ort, an den sie wollten, ganz sicher nicht. Verstehst du, was heute aufgerufen ist? Ein Jesus, der reklamiert, der Herr des Universums zu sein und der seine Leute in Bewegung bringt. Das Homepage-Team schreibt uns Pastoren in regelmäßiger Treue an, dass wir Titel für unsere Predigten nennen, damit, wenn man die downloadet, man dort irgendeinen Titel hat. Dann steht da irgendwas. Das ist nicht immer intelligent, aber heute gefällt mir mein Titel. Und mit dem werde ich diese Predigt beenden, nicht mit Amen. Der Titel für diese Predigt heißt Und los.